Ich lade euch ein, euch einfach mal ganz bequem hinzusetzen, Augen zu schließen, zu merken, dass es hier ausreichend warm ist. Normalerweise braucht man keine Jacke und einfach mal so ein bisschen zu träumen. Zu träumen vom Paradies. Das mag sich jeder anders vorstellen. Aber die Sonne scheint hell und warm. Vielleicht bunte Vögel zwischen hohen, exotischen Bäumen. Überall hängen bunte, saftige Früchte. Und Höhepunkt des Tages ist, wenn Gott vorbeikommt. Wenn er ein Gespräch mit uns beginnt und wenn er uns erklärt, wie er sich das so vorstellt in seinem Garten. Manchmal sagt er dann auch, wie wir mithelfen können, zu bebauen, zu bewahren, zu gestalten. Oder er erklärt uns die Tiere und fragt uns nach dem Namen, die wir ihnen gegeben haben. Und es ist schön zwischen Gott und uns. Es gibt keine Ängste, keine Beziehungskrisen, keinen Streit, keinen Zweifel. Und uns gehen immer wieder die Augen auf, wenn wir durchs Paradies gehen, wie Gott das alles gemacht hat. Mit welcher Fantasie er die Schmetterlinge gezeichnet hat, die vorüberschaukeln. Oder wie wohltuend die Quelle den Abhang hinunterplätschert. Wir preisen Gott, weil jede Frucht anders schmeckt und weil genügend von allem da ist. Von Grippe und Kreuzschmerzen kennen wir nicht mal das Wort. Tränen sind Freudentränen, bis alles an Jähes ändert. Das sorglose Leben im Garten, das ungetrübte Zusammensein mit Gott, das ungestörte Zusammenleben mit dem lebendigen Gott. Ein schöner Traum. Also für mich zumindest. Ein schönes Bild, das immer wieder Künstler inspiriert hat, es irgendwie zu malen. Hier ist nur mal ein Beispiel davon. Wenn ihr das bei Google eingebt, Eden, Garten Eden, dann findet man solche Bilder. Wenn man Paradies eingibt, dann findet man Palmen und Sonnenstrände. Auch nicht schlecht. Wer würde davon nicht träumen? Oder wie geht's euch damit? Oder sind wir so eingerichtet in unserer Welt, dass wir uns Träume gar nicht mehr erlauben können und wollen? Wer fände es nicht schön, in solch einem Zustand zu leben? Aber wir wissen genau, so ist es nicht. Micha, tust du mir eingefallen, klickst du mal auf das allererste. Das ist jetzt von hier aus umständlich. Danke. Es ist vorbei. Und alles fing mit der Schlange an. Die Schlange, heißt es in der Bibel, war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen könnt oder essen dürft? So, Entschuldigung. Doch natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwidert die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht, berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange sprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Alles fing mit der Schlange an. Eine alte Geschichte, und ich glaube, die heute hier sind, kennen sie auch alle, zumindest aus der Tradition und den Erzählungen. Und daraus finden sich ja viele eben Bilder und Lieder und alles Mögliche. Alles fing mit der Schlange an. Ich will heute jetzt keine Abhandlung halten über verschiedene theologische Fragen, die sich hier auftun. Aber auf eine möchte ich am Anfang dann doch noch mal eingehen. Wie ist denn das mit dem Bösen hier? Also für die Bibel ist auf jeden Fall klar, dass es den Bösen, das Böse gibt. Und diese Erzählung am Anfang hier macht das ja auch nochmal sehr plastisch. Aber auch in der ganzen Bibel sonst kommt der Böse, wir sagen oft der Teufel, natürlich vor. Die Frage, die ich schon öfter gehört habe und die dann vielleicht gleich aufsteigt, ist, wie kommt denn das Böse in das Paradies? Weiß jemand eine Antwort? Ich auch nicht. Es wird einfach festgestellt. Diese Frage, woher denn das Böse, der Böse, der Teufel kommt, welches Recht und welche Macht er denn haben könnte, wird in der ganzen Bibel nicht beantwortet. Es wird nur festgestellt, mit einmal ist er da. Und vielleicht entspricht das ja auch einer Erfahrung unseres eigenen Lebens, dass wir uns plötzlich wundern, wie kommt denn das? Wie kommt denn das, dass ich gedacht habe, also dass ich mir was vorgenommen habe, dass ich bestimmte Dinge tun oder lassen wollte, dass ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte und mit einmal ist etwas da, was ich mir nicht zurechtgelegt habe. Mit einmal ist etwas da, das ich mir eigentlich auch nicht gewünscht habe. Aber da ist mit einmal dieses Flüstern in meinem eigenen Herzen. Da ist es mit einmal da, in mir drin oder von außen nehme ich es wahr und ich frage mich, wie kann das denn eigentlich sein? Das habe ich doch nie gewollt. Das habe ich doch nie beabsichtigt und mit einmal folge ich, na heute, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt das Böse ist oder so, aber mit einmal folge ich dieser, ja, mach das mal erst, das stört jetzt gerade, genau. Dankeschön. Danke. Mit einmal passiert es. Etwas, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und mit einmal wird es zu etwas, was mich bestimmt und was mich zu Dingen oder zu Gedanken oder sonst was verleitet. Und wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich, wie bescheuert bist du eigentlich? Wie kann das eigentlich sein? So ähnlich kommt es mir vor, wenn ich hier in der Bibel lese, diese Geschichte vom Anfang. Diese Geschichte vom Anfang beschreibt ja etwas, was unser Leben, das menschliche Leben und was die Menschheit ausmacht. Es ist nicht nur eine Geschichte von Adam und Eva. Es ist meine Geschichte. Ich hatte ja einen Moment überlegt, ob ich jetzt hier schließe und sage, jetzt müsst ihr mal erzählen, wie das in eurem Leben ist. Aber das wäre euch dann auch ein bisschen komisch vorgekommen und so öffentlich davon zu reden, ist ja auch nicht so ganz einfach. Aber ihr Lieben, das ist keine Geschichte von früher oder irgendeinem nur eine rein mystische oder sonst was Geschichte. Es ist die Geschichte unserer Existenz, unseres Lebens. Die Bibel erzählt diese Geschichten vom Anfang, in den ersten 11 Kapiteln besonders, um uns quasi den Spiegel hinzuhalten, damit wir eine Antwort finden auf diese Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist der Mensch so, wie er ist? Warum trägt sich das alles so zu und alle unsere Bemühungen, irgendwas zu ändern und verändern, bleiben immer in den Ansätzen stecken? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum bin ich so, wie ich bin? Darauf geben diese ersten Geschichten am Anfang der Heiligen Schrift Antwort. Und die Antwort, die hier am Anfang zu dieser Frage gegeben wird, wie kommt es überhaupt zu diesem Chaos und Durcheinander dieser Welt, ist diese Antwort, es fing mit der Schlange an, aber hat sich dann tief in unsere Herzen hineingepflanzt. Der Teufel hier in Gestalt der Schlange kommt ja nicht vorbei und sagt, hey, hallo, ich bin jetzt gerade mal da und will dich von Gott wegbringen. Der Teufel verstellt sich irgendwie und schlängelt sich in die Gedanken und in den Frieden dieses Ortes, dieser Gottesgegenwart hinein. Und es ist eben tatsächlich mehr ein Flüstern. Du, da ist etwas. Es müsste dich eigentlich ärgern. Was zweifelt oder was stellt flüsternd der Teufel hier in Frage? Dass Gott es gut mit mir meint. Ist ja ein bisschen irre, diese Frage, oder? Also, die beiden sind da im Paradies, in einem Garten. Das ist ja für, also dieses Bild vom Garten ist ja für die Menschen so im vorderen Orient der damaligen Zeit. Das ist ja, da ist Leben, da wächst alles, da ist Wasser, da ist Zukunft. Da kann der Mensch sich entfalten. Also in diesem Gartenbild und in den Gartenerfahrungen der damaligen Zeit steckt ja alles drin, was Leben beinhaltet. Also nicht so sehr der Strand mit den Palmen und Wärme oder so, so schön das auch für uns sein mag, sondern hier ist das Leben in seiner ganzen prallen Fülle. Und da stecken sie drin. Und dann kommt einer daher und sagt, es fehlt immer noch was. Merkwürdig. Verrückt. Und noch verrückter, dass die so angesprochen werden, tatsächlich ins Fragen kommen. Könnte es sein, dass Gott uns zwar alles gibt, aber doch nicht alles? Dass wir Gott um alles bitten können, aber irgendwie doch nicht? Könnte es sein, dass es mehr gibt, als wir jetzt haben? Und Gott das bloß nicht will, dass wir so viel haben? Gott hält dir etwas vor. Und auch das ist, glaube ich, eine zutiefst menschliche Frage. Vielleicht nicht immer mit der Anrede Gott, aber dieses Gefühl, es fehlt eigentlich was. Ich müsste eigentlich mehr oder Besseres oder irgendwie. Da ist immer noch etwas, was noch zusätzlich sein könnte, damit es mir noch besser geht, damit ich noch mehr habe. Das muss jetzt nicht einfach nur materiell sein. Das kann auch in einem Lebensgefühl liegen, dass man andere Menschen anguckt und denkt, ach, wenn meine Ehe doch so wäre wie die. Wenn ich doch so einen Partner, Partnerin hätte wie der andere. Wenn ich doch so ein Glück im Leben hätte wie... Da muss doch noch etwas sein. Etwas fehlt mir noch. Und sie wirkt, diese Flüsterstrategie des Teufels. irgendwo setzt sich mit einmal so ein Gedanke im Herzen fest. Es fehlt mir noch etwas und Gott könnte es mir doch eigentlich auch noch geben. Es gibt so angefangen im tiefen Herzen eine kleine Ahnung und sie wird vielleicht immer größer und immer bestimmender, diese Flüsterstimme. Gott enthält mir etwas vor. Ich bin doch ärmer dran. Wir alle sind diesen Flüstertönen des Bösen ausgesetzt. Da wird uns etwas ins Herz geflüstert und auf einmal ist das ganz wichtig für uns. Was man haben und sein müsste. Man beginnt sich zu sorgen und richtet sich mit einmal mit seinem Denken und Handeln auf etwas aus. Man beginnt um Stellungen und um Einfluss, um Ehre zu buhlen und verhält sich dementsprechend. Man denkt immer an das, was man nicht hat. Dieses Flüstern, manchmal fixiert auf den eigenen Lebensstandard. Welch unglaublich zerstörerische Kraft hat dieses Denken, den eigenen Standard zu sichern. Manchmal verschulden sich Menschen, weil sie nicht dankbar sein können für die materiellen oder nicht materiellen Werte, die Gott ihnen schenkt. Man kann sich natürlich jetzt finanziell verschulden, aber eben auch an seiner Familie, an seiner Gesundheit, auch an der Gemeinde, weil man den Eindruck hat, nicht genug zu kriegen. Dieses Flüstern. Es kann etwas mit dem Mehren der eigenen Ehre, dem Ruhm des eigenen Namens zu tun haben. Du musst mindestens so viel werden wie. Wenn du diesen Abschluss nicht hast, dann Krämpfe, Zwänge, Überforderung, Unglück am falschen Platz sein. Dieses Flüstern. Es kann etwas mit Macht zu tun haben und Recht haben wollen. Es kann etwas mit der Sexualität zu tun haben. Das ist ja hier in der Versuchungsgeschichte oder in der Sündenfallgeschichte immer auch ein beherrschendes Thema gewesen, wobei das hier in der Bibel überhaupt nicht vorkommt, hier an dieser Stelle. Ich habe ja versucht, hier ein schönes Bild dafür zu finden und relativ häufig steht immer eine verführerische Eva mit dem Apfel da, den ihr ja nicht haben wolltet. Das ist schon mal so ein schiefes Bild, so die Frau als Verführerin. Aber davon redet die Bibel hier gar nicht. Verführerisch ist nicht die Frau, sondern dieses Eingeflüstertsein, auf das auch Eva dann reagiert. Dieses Flüstern, es kann etwas mit dem Frei sein wollen und souverän sein wollen zu tun haben. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat das mit einmal in seinem Herzen und denkt, wenn ich nicht bei Gott, also in dem Gleichnis, beim Vater wäre, da draußen ging es mir besser. Ohne ihn, ohne Bindung. Und vielleicht ist es auch nur Neugier. Auf jeden Fall wird mit einmal das in Frage gestellt, was Gott gesagt hat. Tritt in den Hintergrund, was das für die Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr den Bibeltext so im Kopf habt und die Geschichte hier in dem Abschnitt, den wir gerade lesen, da ist ja schon, fängt es ja schon an. Es gibt nämlich eine Stelle hier im Text, die schon falsch ist. Sieht es jemand? Also, der Text ist richtig, aber hier wird was Falsches gesagt, so. Das sagt die Schlange, ja, genau. Das ist natürlich falsch. Das ist natürlich falsch, genau. Also zumindest in diesem Sinne, ja. Aber bei Eva fängt das Falsche schon an. Da hat diese kleine Saat des Misstrauens sich schon eingepflanzt. Da heißt es hier, also die Schlange sagt, ihr sollt da nicht, dürft ihr davon essen. Und dann sagt Eva hier, nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst nicht davon. So weit, so gut. Aber dann, und berührt ihn auch nicht. Das steht nirgendwo. Das steht nicht in der Anweisung Gottes, das ist im Kapitel 2 davor. Da steht nur, dass Gott sagt, davon sollt ihr nicht essen. Hier ist die kleine Saat des Misstrauens schon aufgegangen. Eva zieht einen Zaun um diesen Baum, der größer ist, als Gott gesagt hat. Eva spricht hier aus, dass sie sich schon begrenzt fühlt. Dass damit einmal eine Mauer ist, ein Zaun, den Gott gar nicht aufgerichtet hat. Da darf ich nicht mal hin, hat Gott überhaupt nicht gesagt. Sondern Gott sagt, davon sollt ihr nicht kosten, nicht nehmen. Das sollt ihr nicht zu eurem eigenen machen. Ganz unverfänglich. Aber das ist das Typische des Bösen. So klein beginnt es. Und so klein ist diese Saat in unserem eigenen Leben, dass wir mit einmal größer machen, als was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und so nimmt dann die Sache ihren Lauf, wenn wir eben nicht festhalten an der Frage, was will Gott, was sagt Gott, was ist sein Weg für mein Leben. Von Jesus wird erzählt, dass er am Anfang seines Dienstes, seines Weges von dem Teufel in die Wüste geführt wird. Und was macht der Teufel? Genau das, was er hier mit Adam und Eva auch macht. Er zweifelt Gottes guten Weg an, guten Willen. Du könntest doch mehr tun, als was du jetzt in der Hand hast. Du könntest doch einen größeren Namen haben, als Gott dir ihn zuschreibt. Du könntest doch mehr Macht haben, als Gott dir jetzt zubilligt. Genau das macht der Teufel. Dass er die Weisungen und das gute Wort Gottes und die gute Botschaft Gottes in Zweifel zieht. Und Jesus hat mit diesem Bösen auch zu kämpfen. Und er tut das eben mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Ihr Lieben, kennen wir diesen Kampf noch? Zwischen unseren eigenen Stimmen und den Stimmen Gottes, unter der Stimme Gottes, bis es durch ist, dass Gott Recht hat? Und dann ist es passiert. Der Apfel, also da steht ja noch nicht mal Apfelfrucht, heißt es da, aber in der Tradition hat sich der Apfel eingebürgert. Der Apfel war gut. Eva steht davor und schaut ihn sich an. Eva betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide. Und nun, er war verlockend, es war verlockend, dass er klug machen sollte. Also nicht die Frucht an sich ist schmackhaft oder toll, das auch, sondern die Wirkung, die diese Frucht hat. Diese Frucht sollte klug machen. Und schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Und dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Und da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Der Teufel hat gesagt, wenn ihr davon nehmt, dann wisst ihr, was gut und böse ist. Und das ist wahr. Sie entdecken, was gut und böse ist. Und die Schlussfolgerung ist, ich bin böse. Das Entsetzen wird groß. Sie können nicht mehr in der Welt unterscheiden, also sie sind nicht dieses Entdecken, damit meint der Teufel, ja, man kann drüber stehen und man kann alles entscheiden und man kann alles bestimmen und man kann sagen, wie alles zu laufen hat. Das ist ja diese Versuchung dahinter. Unterscheiden, was gut und böse ist. Und mit einmal entdecken Adam und Eva, ja, wir wissen jetzt, was böse ist, aber wir sind es. Und von diesem Moment an sind sie gefangen im Netz des Bösen. Und kommen für ihr Leben nicht mehr heraus. Und wir alle auch nicht. Man steht nicht mehr, wie es die Schlange verheißen hat, über den Dingen und kann wie Gott alles entscheiden und machen und gestalten, sondern man ist mit einmal gefangen in dieser entsetzlichen Wirklichkeit. Und in dem Moment, wo es passiert, stehen sie mit ihrem Leben wieder Gott gegenüber. Jetzt wird ihnen bewusst, ich bin verstrickt. Hier heißt es in diesem Bild dann und in dieser Geschichte, da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. In den Paradiesbildern laufen Adam und Eva ja immer nackt rum. Meistens noch züchtig hinter irgendwelchen Büschen verborgen in den Bildern, die wir haben aus dem Mittelalter oder sonst wo, so dass man ihre Nacktheit nicht so richtig sieht. Aber das ist ja schon etwas, was nach dem Paradies eigentlich ist, dieses züchtig verborgen. Am Anfang hatten sie da gar keine Probleme mit. Und ihr Lieben, es geht jetzt auch nicht so sehr um unsere äußerliche Nacktheit, das auch. Aber es geht um viel Tieferes. Mit einmal schauen sie sich in die Augen. Wer als Ehepartner heute, als Ehepaar heute hier ist, die können das ja mal gerade machen. Mit einmal schaut man sich in die Augen und sieht, ich kann diesem Gegenüber nicht mehr vertrauen. In der Tiefe meines Herzens. Im anderen ist etwas da, was vorher nicht da war. Nämlich die Kraft und die Gewalt des Bösen. Sie sehen sich, wie heißt der Satz bei uns heute immer, sie sehen sich so, wie sie sind. Und das ist für beide nicht schön. Wir träumen da ja immer davon. Also wie heißt das heute manchmal der Satz, ich möchte endlich so werden, wie ich bin. Und ich denke immer, oh, hoffentlich nicht. Also hoffentlich wirst du nicht so, wie du sein, wie du wirklich bist und auch nicht, hoffentlich werde ich nicht so. Denn ich kenne zutiefst die Abgründe, also teilweise die Abgründe meines Herzens. Kennt ihr das? Dass man manchmal denkt bei anderen Menschen, was der macht, das würde mir nie einfallen. So wie der sich verhält oder die, was bei denen herauskommt, das ist überhaupt nicht meins. Und wenn man ehrlich ist, wenn Gott das Herz aufdeckt, dann fängt das Erschrecken an. Max Frisch, der große Schriftsteller Mitte des letzten Jahrhunderts, beschreibt einmal, wie er in einem seiner Romane beschreibt damit einmal, wie er mit einem Flugzeug nach dem Krieg irgendwann über Deutschland fliegt. Und dann guckt er da oben aus dem Fenster und guckt runter. Und sieht da unten die Landschaft, die wie so eine Spielzeuglandschaft aus der Höhe aussieht. Und dann formuliert sich bei ihm der Gedanke, wenn ich hier oben bin, dann hätte ich auch die Bomben werfen können. So ähnlich sagt er das. Er entdeckt also mitten in seinem eigenen Herzen, wenn ich nur den richtigen Abstand habe, dann bin ich auch zu vielem in der Lage. Was ich bei klarem Verstand und unten und so nie machen würde. Aber es muss nur die Situation kommen, dann wäre ich auch dazu in der Lage. So ist das manchmal mit unserer Überheblichkeit gegenüber der Sünde und den Sünden der anderen. Ihr Lieben, ihr müsst nicht die Sünden der anderen tun. Es sind genug eigene in eurem Herzen. Sie fühlen sich nackt, darum geht es mit einmal. Es hat sich das Misstrauen eingesät, tief im eigenen Denken und Herzen gegenüber allem anderen als sich selbst. Und das Erste, was diese Sündenfallgeschichte an Konsequenzen deutlich macht, ist, das alte Vertrauensverhältnis zwischen Adam und Eva ist in der Tiefe gestört. Und es lässt sich auch nicht mehr wiederherstellen. Sie fühlen sich böse und nackt. Nein, sie sind böse. Und merken es aneinander. Viele von uns haben ja eine Partnerschaft angefangen in diesem tiefen Gefühl der Verliebtheit. Hoffe ich doch. Oder es ist gewachsen im Laufe der Partnerschaft. Das wäre ja schön. Und dann heißt es immer, vor allen Dingen, wenn man das in den Hollywood-Filmen sieht, dann heißt es immer, ja wunderbar, und dann ist die Welt rosarot und alles toll. Die Hollywood-Filme hören ja meistens dann mit der Hochzeit auf oder irgendwie sowas. Was danach kommt, verschweigen sie, weil das dann immer nicht mehr so schön zu erzählen ist. Denn unsere Wirklichkeit sieht ja anders aus. Wie viel verblasst von dieser Hingabe, von dieser Freude, wie viel verblasst von dem fröhlichen und schönen Miteinander, das man am Anfang gehabt hat, bei den meisten von uns. Und wie schön, wenn es zwischendrin immer wieder hochkommt. Aber wir alle kennen den Kampf, die Auseinandersetzung des Miteinanders. Selbst wenn wir für uns sagen, wir leben in tiefer Verbundenheit miteinander. Und es kommt das dicke Ende. Sie haben es gemerkt. Adam und Eva können sich nicht mehr in die Augen schauen. Können sich nicht mehr angucken. Und dann wird ja so schön erzählt, dass Gott abends, als es nicht mehr ganz so heiß ist, durch den Garten läuft. In der Kühle des Abends. Und, das muss ich euch ja noch zeigen hier. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach den Menschen: Adam, wo bist du? Komisch, oder? Dass Gott sucht. Hat er ja eigentlich nicht nötig. Aber damit fängt es an, mit diesem Moment, dass Gott sich auf die Suche nach den Menschen macht. Nicht, weil er sie nicht finden könnte, sondern weil die Menschen versuchen, sich vor ihm zu verstecken. Adam antwortet: Ich habe dich im Garten gehört, aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragt Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten habe? Adam erwiderte: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Soweit einfach an dieser Stelle nochmal. Von Gott, das Erste, was wir in dieser Geschichte hören, ist das, was wir in der ganzen Bibel dann immer wieder hören. Dass sich Gott auf die Suche macht nach seinen Menschen, die sich verrannt haben. Gott macht sich auf die Suche nach denen, die allen Grund haben, sich zu verstecken. Weil sie es nicht mehr aushalten, von diesem Moment an nicht mehr aushalten, in der Nähe des heiligen Gottes zu sein. Also nicht nur Adam und Eva können sich nicht mehr in die Augen schauen. Der Mensch vermag es nicht mehr, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist von nun an das Schicksal aller Menschen. Das ist unser Schicksal. Gibt es Perspektiven? Ja, die gibt's. Und ich habe mich jetzt gerade entschlossen, diese Perspektiven nächsten Sonntag fortzusetzen. Denn ich habe gerade erst die Hälfte meiner Predigt rum und jetzt ist schon Zeit genug, sonst schlaft ihr gleich ein. Wir machen also nächste Woche an dieser Stelle weiter. Ihr kennt die Geschichte. Vielleicht habt ihr Lust, sie einfach nochmal in der Bibel zu lesen, ist leicht zu finden, drittes Kapitel gleich am Anfang. Einfach so nochmal in dieses Bild hineinzutauchen, das uns hier das dritte Kapitel erzählt, diese Geschichte, und so mal hineinzufühlen, wo bin ich eigentlich in dieser Geschichte und wie geht's mir damit? Wo tauche ich darin auf? Was bewegt mich in meinem Herzen und meinen Gefühlen? Was haben wir bisher gehabt? Wir haben den wunderbaren Anfang gehört, ein Paradies, und wir alle Menschen haben diese Sehnsucht nach einem Ort und einem Leben, an dem es keine Sorgen und keine Schwierigkeiten gibt. Wir alle tragen diese Sehnsucht in unserem Herzen. Aber wir finden den Weg nicht mehr in dieses Paradies, weil wir da nicht mehr unseren Platz haben, nicht mehr hineingehören. Und wir leben, das ist das Zweite, was wir bedacht haben, wir leben unser Leben immer mit diesem tiefen, ja, diesem Gefühl im Herzen, es müsste besser sein, und wir finden nicht mehr das Bessere. Und strecken uns danach aus und probieren mit unseren menschlichen Möglichkeiten, das wieder hinzukriegen. Manchmal gelingt das eine hier und da ein bisschen. Aber wenn wir die ganze Menschheit angucken, werden wir entdecken, es hat sich nichts gebessert. Die Mittel sind andere geworden, aber grundlegend neu ist nichts mehr geworden von diesem Moment an. Wir Menschen bleiben Menschen, die nach Erfüllung streben und sich danach sehnen und sie nicht bekommen können. Eigentlich ein blöder Schluss für eine Predigt, aber das ist sowieso blöd, was wir hier haben in der Bibel. Also nicht in der Bibel, sondern was wir hier lesen, was wir mitkriegen. Etwas Blöderes kann doch gar nicht, Schlimmeres, Schlechteres kann doch gar nicht sein. Als dass Menschen Gott verloren haben. Das Schönste verloren haben, was ihr Leben ausmachen könnte. Und damit müssen wir leben. Damit müsst ihr jetzt auch eine Woche leben, bis wir nächste Woche weiterkommen. Amen.